Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen da draußen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Hallo, moin moin, grüß Gott in die Runde. Was machen wir heute?
Ja, wir haben uns ja in der letzten Zeit viel mal um so ein bisschen Supplemente gekümmert, um Lithium haben wir da mal reingeschaut, haben uns einen Experten zum Klima eingeladen, haben uns über Wildpflanzen unterhalten. Das waren so die letzten Episoden, die wir hatten, Jens. Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit unserem Lieblingsthema Bewegung, Ernährung und unser Lebensstil.
Axel, bevor du weiter einsteigst, lass mich zwei, drei Sätze sagen zu unserer Klima-Episode.
Ja, gerne, komm.
Und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, nicht von einer Leserin, sondern wir machen ja Podcasts und keine Redaktion. Und die hat natürlich berechtigterweise gesagt, dass ich häufig das Wort Meinung genannt habe, ja. Jetzt wollte ich dem Peter Wüstner nicht zu nahe treten und ihm nahelegen, dass oder ihm sozusagen den Mund legen, dass er Meinungen vertritt, ganz und gar nicht. Denn er stützt sich natürlich genauso auf Wissenschaft wie andere auch. Die Frage ist eben nur, ob es nicht auch Wissenschaft gibt, die sozusagen gegen diese These spricht, weil Wissenschaft ist ja immer These und Antithese. Und wir haben ja in der Vergangenheit, in der Menschheitsgeschichte immer wieder Dinge erlebt, die sich dann später revidiert haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass es keine Klimakrise gibt, dass es keine Klimadiskussion gibt oder dass wir nichts fürs Klima tun müssen. Ich persönlich bin auch absolut kein Klimaexperte, deswegen würde ich mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich möchte das korrigieren, was wir oder den Eindruck, den wir da vielleicht hinterlassen haben, dass dort Meinungen vertreten wurden. Ja, das ist mitnichten so, denn ich kenne den Peter relativ gut und der ist ganz, ganz weg von Glaubensbekenntnis, von Glaubenskriegen, sondern der stützt sich eben auch auf ganz glasklare Inhalte. Aber wie das immer in unserer Wissenschaft so ist, man kann praktisch jeden Content natürlich kritisieren. Das ist ja auch die Urzelle, die Keimzelle sozusagen der Wissenschaft, dass unterschiedliche Brillen auf das gleiche Ergebnis schauen. Und entsprechend wäre es natürlich hilfreich, Axel, dass wir uns in einem der nächsten, das muss jetzt nicht morgen sein, aber das kann in vier Wochen, 8 Wochen, in 12 Wochen sein, dass wir uns auch nochmal eine andere Sichtweise, eine andere Haltung mit anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen hier nochmal in den Podcast holen, damit wir auch eben entsprechend das, was teilweise der Journalismus eben nicht macht, was ich ja beim letzten Mal schon kritisiert habe, dass wir eben unterschiedliche Lager, ich will nicht sagen Meinungen, sondern unterschiedliche Lager auch eine Stimme geben und dass sich der Hörer dann eben entsprechend selber herauslesen kann, was für ihn jetzt maßgebend ist oder ja, wo er mehr Vertrauen in welche Richtung auch immer hat.
Jens, das machen wir auf jeden Fall. Ganz kurz für euch da draußen, für diejenigen, die unsere Klimafolge nicht gehört haben, hört sie euch mal an, bildet euch selber, macht euch selber ein Bild. Wir haben vorige Folge Fragen und Antworten gehabt und haben ganz, ganz viele Fragen, Anmerkungen, Kommentare zu dieser Klimafolge bekommen und deshalb jetzt gerade die Anmerkung noch vom Jens. Und wir suchen noch einen Experten, der auch mal eine andere Lage vertritt. Gut, das dazu machen wir auf jeden Fall. Versprochen, wir sind dabei, suchen jemanden und dann werden wir die Folge quasi Klima 2 nochmal oder nicht nochmal dann aufnehmen.
Ja, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, Axel, der sich überlegt, vielleicht jetzt in dem Moment, warum holen die nicht diese Experten sozusagen auf zwei Stühle in unsere Sendung? Liebe Zuhörer, das ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben schon Schwierigkeiten, uns gemeinsam zu koordinieren, jede Woche rauszukommen. Es ist nicht so leicht, dann auch noch Gäste zu koordinieren, gemeinsame Termine zu finden. Insbesondere, wenn man Wenn man Gäste einlädt, die auch selber sehr, sehr engagiert sind, ja, dann wird es eben sehr dünn, auch im Terminkalender. Und das nur noch mal so gesagt, weil wir müssen natürlich auch sehr viel in der Woche organisieren, damit wir überhaupt jeden Montag rauskommen.
So ist es und das machen wir, weil wir einfach Spaß daran haben, weil wir auf jeden Fall gerne euch neue Themen auch präsentieren. Von daher seht uns nach, wenn wir nicht immer direkt die entsprechenden Experten Woche für Woche hier vor das Mikrofon bekommen. So, jetzt aber waren wir dabei, dass wir wieder zu unseren eigentlichen und sehr, sehr ja, unseren Kernthemen kommen: Bewegung, Ernährung, Lebensstil. Und da gibt es einen Begriff, der nennt sich metabolische Flexibilität. Was das ist, das werden wir heute mal in diesem Podcast klären. Kurz zur Einleitung: Es gibt halt ganz, ganz viel, wir sehen das ja, die Zunahme metabolischer Erkrankungen. Das heißt also Adipositas, Typ-2-Diabetes, die nicht alkoholische Fettlebererkrankung. Und diese Erkrankungen gehen auf einen Verlust metabolischer Flexibilität zurück. Und dararüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen, denn das hatten wir auch schon mal. Ich
Ist
habe
das
es noch
so?
mal. Bitte?
Ist das so?
Das ist eine Hypothese. Das ist eine Hypothese.
Okay.
Das ist eine Hypothese. Und über diese Hypothese werden wir heute sprechen, Jens. Ich habe es nochmal recherchiert. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, das ist die häufigste Todesursache in Deutschland. 34% ist aktuelle Statistik. Krebserkrankungen 25%. Erkrankungen der Atemwege 10%. Und alle anderen weiteren Erkrankungen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Demenz, Alzheimer 8%. Das sind halt ganz, ganz viele Erkrankungen, die darauf zurückzuführen sind. Worauf? Das schauen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir aber erstmal rein in den Begriff, Jens, metabolische Flexibilität. Was heißt das? Was ist das?
Ja, ich würde deine Liste noch stark erweitern, zum Beispiel auf bestimmte Krebserkrankungen, auf wahrscheinlich Alzheimer. Da haben wir ja auch beim letzten Mal darüber berichtet in Bezug auf Lithium, aber da gibt es auch spannende andere Ansätze. Also wir kommen langsam in das Grundverständnis, dass wir ein, wie soll ich sagen, nicht einen falschen Lebensstil, sondern einen Lebensstil führen, der mit unserem genetischen Erbe nur noch sehr, sehr wenig zu tun hat. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem Thema. Die metabolische Flexibilität. Ich bin da vor vielen, vielen Jahren mal drüber gestolpert, und zwar im Rahmen von Sporternährungsstudien. Und in der Sporternährung und auch in der Sportwissenschaft spielt das natürlich eine große Rolle. Inwieweit kannst du sozusagen Gas geben und kommst dann wieder in die Erholung zurück? Was wir ja bei zum Beispiel Intervallsportarten. Ja, wir hatten jetzt gerade letztes Wochenende die US Open, das Finale, typische Intervallsportart, ja, geht teilweise über 3, 4, 5 Stunden. Und da ist ja die Kunst, aus diesen intensiven Rallyes dann in den Pausen sehr schnell wieder runterzukommen und vom Kohlenhydratstoffwechsel dann kurzfristig wieder in den Ruhemodus überzugehen, ja, der da hauptsächlich durch Fettverbrennung repräsentiert ist. Und dieses Wechselspiel zwischen Kohlenhydratverbrennung und Fettverbrennung, das ist eigentlich in der Wissenschaft definiert als metabolische Flexibilität. Metabolische Flexibilität, das ist zum ersten Mal wurde dieser Begriff von Kelly und Mandarino genutzt. Das war im Jahre 2000, also jetzt 25 Jahre her. Und die haben das damals beschrieben als die Fähigkeit unseres Organismus, je nach Nährstoffverfügbarkeit, also je nachdem, was wir gerade zu beißen kriegen, dynamisch zwischen diesen einzelnen Energiequellen hin und her wechseln zu können. Je nachdem, was gerade verfügbar ist. Und das ist eigentlich unser zentrales Thema. Denn, und das hat mal ein amerikanischer Kardiologe so schön gesagt, 99,8% der Menschheitsgeschichte haben wir nicht in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Wien, Zürich gelebt, sondern wir haben in der Natur, in der Wildnis gelebt. Und jeder, der vielleicht gerade in den letzten Tagen Äpfel geerntet hat, der weiß, dass so ein Apfelbaum auch nicht immer Äpfel trägt. Und dass die Jahresperioden immer wieder auch andere Nahrung verfügbar machen. Und die ist manchmal kohlenhydratreich, die ist manchmal fettreich, die ist auch manchmal gar nicht verfügbar. Zum Beispiel in kargen Winterperioden, je nachdem, in welchem Erdteil Menschen ihr Leben gefristet haben. Und wir haben uns ja über den ganzen Planeten verteilt und entsprechend sind natürlich die Umweltbedingungen, die Rahmenbedingungen an Nahrungsverfügbarkeit überall unterschiedlich. Nichtsdestotrotz haben Inuits im Packeis überlebt und die San oder die Naturvölker, die man in Afrika zum Beispiel findet, haben dort am Äquator überlebt. Und entsprechend haben wir natürlich vollkommen andere Ernährungsregime, andere Ernährungsprogramme gehabt, ja. Und die Kunst des menschlichen Stoffwechsels ist eigentlich, sich unglaublich gut an diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen anpassen zu können. In der Fachsprache nennen wir das Adaptation oder Adaption. Wir können unglaublich schnell an unterschiedlichste Rahmenbedingungen adaptieren. Und das war ja damals auch die Grundidee, die Grundlage von meinen Studien, die ich gemacht habe, meinen Wildnisstudien. Und deshalb habe ich auch im Rahmen dieser Studien diese Arbeit damals geschrieben, Metabolic Flexibility oder anders gesagt Sedentary Revolution. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Titel hieß. Have we lost the metabolic flexibility? Haben wir also die metabolische Flexibilität verloren? Haben wir also die Flexibilität zwischen diesem ständigen Umschalten zwischen der Fettverbrennung und dem Kohlenhydratstoffwechsel, haben wir das verloren. Jeder, der sich mal mit Stoffwechsel beschäftigt hat, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, der weiß, dass wir in einer Körperzelle zwei verschiedene Arten der Energieproduktion haben, nämlich einmal in den Mitochondrien. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, wissen viele noch aus dem Biologieunterricht. Und in den Kraftwerken der Zellen können über Glucose und über Fettsäuren Energie produziert werden. Unsere Energiewährung heißt ATP, also das, was hinten aus dem Auspuff rauskommt, ist dann praktisch das, was ATP durch ATP angetrieben wird. Und ATP muss generiert werden und dafür braucht es Substrate. Und ein Substrat ist beispielsweise Glucose als Einfachzucker. Ein weiteres Substrat ist eine Fettsäure. Eine Fettsäure, die nicht als Baumaterial genutzt wird, sondern eine Fettsäure, die als Energieträger benutzt wird. Und auch da, wenn man so sich so ein bisschen in den öffentlichen Medien quer schaut, dann sieht man, dass halt zum Beispiel die Fettsäuren oft sehr pauschalisiert dargestellt werden. Es gibt ultra viele unterschiedliche Fettsäuren, die zum Teil für die Energieversorgung, aber zum Teil als Baumaterial genutzt werden. Und da müsste man, das machen wir natürlich in den entsprechenden Weiterbildungen, das auch entsprechend differenzieren, aber auch der Otto-Normalverbraucher müsste das differenzieren können. Ja, das müsste eigentlich Einzug in die Schulen halten. Das ist eigentlich Grundausrüstung, grundlegendes Wissen. Denn wenn ich nicht weiß, was diese Energiesubstrate in unserem Körper machen, dann weiß ich eigentlich auch gar nicht, was ich denn eigentlich in meinen Rahmenbedingungen in Köln, Düsseldorf, München falsch mache, Übergewicht bekomme, Typ-2-Diabetes entwickle oder vielleicht sogar metabolisch induzierte Erkrankungen, die weitaus schlimmer sind als ein Prädiabetes, wie zum Beispiel eine Krebserkrankung oder eine Alzheimer-Erkrankung.
Jens, lass mich da kurz einhaken. Wie kommt es denn, also du hast es jetzt so beschrieben, wie kommt es denn, dass wir unsere metabolische Flexibilität verloren haben? Du hast gerade die Naturvölker angesprochen, du hast die Inuit angesprochen, die im hohen Norden überleben oder auch am Äquator. Das heißt, die bringen ja diese metabolische Flexibilität aufgrund ihrer geografischen Besonderheit ja auch schon mit. Was ist denn der Grund dafür, dass wir unsere metabolische Flexibilität eingebüßt haben?
Stell dir mal eine Gegenfrage. Wenn du nach der Arbeit zum Rewe oder in irgendeinen Supermarkt fährst, was kaufst du ein?
Jens, du fragst natürlich da den Falschen halt, ne? Weil Wir wissen natürlich, dass ich habe die Frage natürlich gestellt, weil ich die Antwort ein bisschen schon weiß und natürlich auch deinen Artikel ganz aufmerksam gelesen habe. Wenn wir sind natürlich zu einer sitzenden Gesellschaft übergegangen und uns fehlt halt die Bewegung und was du natürlich auch gerade gesagt hast, auch das Wissen darum, was halt uns dick macht. Und wir können gar nicht mehr unterscheiden zwischen den, sagen wir mal, den guten, in Anführungszeichen, und den schlechten Lebensmitteln. Und wenn ich im Rewe einkaufen gehe, dann schaue ich natürlich nicht zuerst ins Chipsregal, sondern eher mehr zum Obst und Gemüse.
Ich habe eigentlich auch was anderes angespielt, nämlich auf den Faktor Zeit. Und der Faktor Zeit ist ja sehr begrenzt. Und viele neigen eben dazu, wenn sie abends nach der Arbeit einkaufen gehen, praktisch immer die gleichen Lebensmittel einzukaufen. Es geht darum, dass viele praktisch immer das Gleiche essen. Ja, dass man morgens, die einen Müsli, die anderen Toastbrot, wie auch immer, aber immer relativ gleich von Montag bis Freitag. Am Wochenende machen wir es ein bisschen anders vielleicht. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da gehen wir dann vielleicht, keine Ahnung, Croissants einkaufen oder was auch immer. Am Ende des Tages haben wir nur Getreide gegessen oder nur Milchprodukte oder andere Lebensmittelgruppen, die wir gerne essen. So. Daraus werden Energiesubstrate, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Weiß auch jeder. Die Frage ist, in welchen Zusammenhang beziehungsweise in welcher Zusammensetzung wir eigentlich diese Makronährstoffe, das sind jetzt alles Makronährstoffe, ne? Getreide, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, in welcher Zusammensetzung wir sie eigentlich brauchen im Zusammenhang mit unserem Lebensstil. Also ein Sportler, ein Hochleistungssportler braucht natürlich eine ganz andere Zusammensetzung als jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Und was ich meinen Seminarteilnehmern mal gerne sage, ist, schaut euch mal in Büros um. Was wird denn so tagsüber gegessen? Und man könnte das mit einer Zapfsäule vergleichen. Wenn du also einen, keine Ahnung, zum Beispiel einen Porsche fährst oder einen 300 PS Motor hast, ja, und du fährst an die falsche Zapfsäule und tankst Diesel. Oder andersrum. Du hast irgendwo einen alten Trabi und tankst den mit Superbenzin. Was kommt dann am Ende dabei raus? Ja, wahrscheinlich ein Motorschaden. Irgendwann, nicht sofort. Der Motorschaden kommt irgendwann später. Aber wenn ich immer wieder falsch tanke, um das mal in diesem Bild zu bleiben, dann kommt irgendwann mal eine Entgleisung dabei raus. Und das ist das Problem. Man muss sozusagen die Energiesubstrate an sein Bewegungsverhalten anpassen. Jetzt haben wir leider heute Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaft, bestimmte Medizinabteilungen und so weiter. Alles haben wir zerlegt in einzelne Wissenschaften. Der Mensch ist aber keine einzelne Wissenschaft. Der Mensch ist alles. Der Mensch ist Lebensstil. Und in diesem Lebensstil sind eben ganz viele unterschiedliche Wissenschaften zu Hause, die eigentlich alle ineinander greifen müssten. Und wir müssen, und das habe ich in meiner Publikation damals gemacht, weil das war die Grundidee, mir mal zu erklären, wie eigentlich so die Stromversorgung eines Körpers wirklich abläuft. Und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Herbst, Winter, Frühling, Sommer. In diesem Kontext haben wir ja immer gelebt. 99,8% der Menschheitsgeschichte. Gab es irgendwann mal den Winter. Dann kam irgendwann mal wieder der Sommer, die Nahrungsverfügbarkeiten haben sich verändert, die Nahrungsmittel haben sich verändert, die Grundnahrungsmittel haben sich verändert. Wenn du in Analysen zum Beispiel von Robert Koch reinschaust, dann siehst du, dass die meisten Menschen in unseren Gesellschaften sich fast identisch ernähren, immer mit den gleichen Warengruppen, mit den gleichen Lebensmittelgruppen. Und ob du es jetzt Brot nennst oder weiße Pasta oder Kuchen, es ist immer noch Getreide. Ja, es besteht alles letztendlich aus dem gleichen Grundlebensmittel oder Nahrungsmittel. Es sind da nur andere Produkte. Und wenn unsere geschätzten Zuhörer mal sich vielleicht ein Blatt Papier nehmen und mal eine Woche dokumentieren, welche Lebensmittel nicht abgewogen in Gramm, sondern einfach nur mal die Lebensmittel untereinander schreiben, die sie in einer Woche essen, dann wird ihnen auffallen, dass diese Lebensmittel in wenige Lebensmittelgruppen fallen. So, Was machen wir? Das, was du gerade angedeutet hast, dass wir ernähren uns relativ einseitig, obwohl wir glauben, dass wir uns sehr variantenreich ernähren. Aber jetzt komme ich wieder auf die Grundidee meiner damaligen Publikation zurück. Ich habe mir überlegt, warum sind wir heute eigentlich übergewichtig, prädiabetisch, bekommen Zivilisationserkrankungen, wie man im Fachjargon sagt, und bei Naturvölkern nicht. Warum ist das so? Naturvölker leben mit den Jahreszeiten. Die leben mit den Verfügbarkeiten der Nahrung. Man hat manchmal Phasen, da muss man sich mehr bewegen, um überhaupt an Nahrung zu kommen. Und es gibt Phasen, da muss man sich wenig bewegen. Da ist der Kühlschrank sozusagen immer gefüllt und dann gibt es Phasen, da ist der Kühlschrank immer leer und man muss unheimlich viel Aufwand treiben, um mal wieder was in den Kühlschrank zu bekommen. So, und das ist normal. Das ist in unser Genom einprogrammiert. Dieser ständige Wechsel, nicht von heute auf morgen, aber der saisonale Wechsel. Vielleicht auch der regionale Wechsel, aber nicht so, wie wir ihn heute verstehen, dass wir heute von, ich sag mal, von Köln aus nach New York fliegen und dann eine Woche später wieder zurück oder auf einen anderen Erdteil, sondern Menschen haben sich ja früher eher wenig verändert, sondern vielleicht mal 10 Kilometer nach Norden, 10 Kilometer nach Süden. Und deswegen haben sich natürlich auch wenig die Lebensmittel in dem eigenen Habitat, in dem eigenen Lebensraum verändert, aber sie haben sich verändert durch die Jahreszeiten. Ja, wir haben jetzt gerade an der Küste sehr viele Bäume, die voll sind mit Äpfeln. Hervorragende Äpfel, naturgewachsen, ungespritzt, keine Insekten, keine Ungeziefer, keine Schädlinge dran. Wenn man jetzt heute denkt, was man im Supermarkt kauft, ja, dann finden wir bei Äpfeln, Erdbeeren und so weiter, unseren ganzen Feldfrüchten, finden wir 2, 4, 6, 8 Pestizide gleichzeitig. Ja. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist das notwendig? Müssen wir nicht ein Stück weit wieder zurück? Und das war der Ansatz eben meiner Publikation, zu überlegen, was haben wir heute für Stoffwechselprogramme und was ist in uns einprogrammiert? Also welche Programme sind praktisch im Genom gespeichert, die wir heute praktisch nicht mehr brauchen, benutzen müssen, weil wir Kühlschränke voll haben, Supermärkte voll haben, weil wir mit E-Scootern durch die Stadt radeln und verbrauchen dabei keine einzige Kalorie, weil wir E-Bikes haben, wo wir fast keine Kalorien verbrennen, weil wir uns eigentlich auf Plattdeutsch gesagt nicht mehr anstrengen müssen. Das heißt, wir haben heute kein Output mehr von Kalorien, aber einen hohen Input von Kalorien. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier ein Mismatch haben der Kalorienaufnahme und Kalorien Abgabe oder Verwertung sozusagen, ist auf der einen Seite. Und du hast gerade erwähnt, wir haben heute natürlich Kalorien zur Verfügung, die sehr hochglykämisch sind, die sehr industriell aufbereitet sind und so weiter. Das ist jetzt nochmal ein weiterer Aspekt. Aber darum ging es in meiner Studie oder meiner Publikation überhaupt nicht. Ich will mal ganz kurz erklären, was so die Grundidee war. Ich habe mich mal hingesetzt an den Schreibtisch und überlegt, welche Programme haben uns früher zum Überleben gereicht und welche Programme reichen heute zum Überleben. Und ich habe lange überlegt, ich habe viele, viele Blöcke Papier voll geschmiert, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee kam, ah ja, eigentlich haben wir nur vier Programme, die wichtig sind für das Überleben. Und diesen Programmen habe ich Namen gegeben. Das erste Programm ist das Foraging-Programm oder der Foraging-Mode, der Modus, so habe ich das genannt. Was bedeutet Foraging? Foraging bedeutet, dass wir morgens aufwachen, wenn die Sonne aufgeht und uns auf den Weg machen, auf Nahrungssuche gehen. Das wäre jetzt vergleichbar. Axel, du stehst morgens um 6 Uhr auf, schnallst deine Laufschuhe und gehst mal einen Zehner irgendwo am Rhein laufen. Nüchtern. Ohne Frühstück, ohne dass du Energie aufnimmst, sondern erstmal Energie verbrauchst. Ist das normal gewesen in der Menschheitsgeschichte? Ja, vor der Erfindung des Kühlschranks war das normal. Vor der Erfindung der nicht nur der Kühlung, sondern überhaupt der Haltbarkeitsmachung von Nahrungsmitteln war das der Normalzustand. Vielleicht ist vom Beef Jerky mal was übrig geblieben am Abend. Und man hat dann morgens vielleicht sich so ein bisschen Meal Prep zubereiten können, um dann wieder auf Nahrungssuche zu gehen. Aber in der Regel war es so, und so ist es bei Naturvölkern eben auch noch so, dass viele nüchtern auf Nahrungssuche gehen. Und das würden wir heute beschreiben mit zum Beispiel nüchtern Training. Ja, also ungefrühstückt in die Schuhe und ab dafür. Das ist Modus 1. Modus 2 ist der Rest Mode. Rest Mode bedeutet Ruhe. Das, was wir heute den ganzen Tag machen. Ja, wir stehen auf, wir gehen auf Toilette, wir gehen in die Küche, wir setzen uns hin, wir frühstücken was, wir steigen ins Auto, wir setzen uns in den Stau, fahren in die Tiefgarage, gehen in den Fahrstuhl, fahren dann in die fünfte Etage, setzen uns dort wieder 8 Stunden hin, stehen dreimal am Tag auf, weil wir mal zur Kaffeemaschine müssen oder vielleicht mal auf die Toilette und dann das gleiche abends wieder zurück. Wenn wir abends dann zu Hause angekommen sind, dann setzen wir uns wieder hin, wir essen wieder was und wir haben uns so gut wie nicht bewegt. Das heißt, keine Kalorienabverbrauch und viel Kalorienaufnahme. Das ist der Rest-Mode. Den hat es natürlich auch immer gegeben, weil wir mussten uns ja auch immer erholen. Du weißt das aus dem Sport, ja klar, man kann nicht immer permanent Gas geben, man braucht eben auch die Regeneration. Also Rest-Mode, Modus 2 stand sozusagen für Regeneration. Zwei weitere Modi, die ich dann definiert habe, war zum einen der Flight-Fight-Modus. Was bedeutet das? Das ist sozusagen unser Stressprogramm. Warum haben wir dieses Stressprogramm? Weil Menschen immer schon mal flüchten oder kämpfen mussten. Es gibt ja Tiere, die sind ausgesprochene Fluchttiere, zum Beispiel Pferde oder Zebras oder sonstige. Und dann gibt es die Predators, also die Angreifer, die Kampftiere, die Raubtiere, die diesen Tieren praktisch hinterherjagen. Und ich will es jetzt nicht mit Menschen vergleichen, aber so ein bisschen haben wir das auch in unserer Persönlichkeit. Es gibt eher die Menschen, die zur Flucht neigen, die sich eher zurückziehen, und es gibt die Menschen, die auf Angriff gehen. Und es gibt die Menschen, die andere Strategien wählen. Das wäre dann zum Beispiel, eine Strategie wäre die Igelstellung. Ja, man setzt sich einen Helm auf, man hört einfach nicht mehr hin, was gerade im Büro, im Meeting gesprochen wird, man daddelt so ein bisschen an seinem Handy rum, ja, und man ist gar nicht richtig beim Online-Meeting dabei. Das passiert ziemlich häufig jeden Tag. So. Und das habe ich dann eben genannt, den Flight-Fight-Modus, also dann, wenn wir uns gestresst fühlen, wenn wir Energie brauchen, um zum Beispiel aktiv zu werden. Aber heute werden wir ja nicht mehr körperlich aktiv, sondern heute werden wir mental aktiv. Das heißt, wir regen uns auf, wir hauen virtuell sozusagen auf den Tisch. Und der liebe Gott hat es eigentlich mal vorgesehen als Bewegungsimpuls. Ja? Denn eine Bedrohung in der Natur ist eine körperliche Bedrohung in der Regel. Eine körperliche Bedrohung impliziert, dass wir unseren Bewegungsapparat benutzen und ihn nicht spaziergangmäßig benutzen, sondern die Beine in die Hand nehmen und sprinten, wegrennen, loslaufen. Ja? Und das habe ich eben den Flight-Fight-Modus genannt, den wir natürlich nur selten benutzen. Sportler natürlich mehr, Leichtathleten sehr viel, weil sie das eben entsprechend trainieren. Aber 95% der Bevölkerung nutzt diesen Modus überhaupt nicht mehr. Und du kennst das noch aus der Sportwissenschaft, Axel. Typ 1 Muskelfasern, Typ 2 Muskelfasern. Sprinter werden geboren, haben wir als allererstes in der Physiologie gelernt. Und das hat mit diesen unterschiedlichen Muskelfasern zu tun. Typ 1, langsame Muskelfasern. Typ 2, schnelle Muskelfasern. Ich stelle in meinen Seminaren immer ganz gerne die Frage, sagt mir doch mal, welche Muskelfaser braucht denn jetzt welchen Energieträger? Antwort?
Antwort: Die langsamen brauchen Fett, die schnellen brauchen die Kohlenhydrate.
Exakt. Wir essen so viele Kohlenhydrate, aber wir nutzen diesen Flight-Fight-Modus nicht. Das heißt, es gibt eigentlich heute gar keinen Bedarf mehr für diese hohen Mengen an Kohlenhydraten, es sei denn, wir sind Top-Athleten. Das war Modus 3. Jetzt muss ich noch Modus 4 abschließen. Modus 4 ist der Modus, den wir auch immer gebraucht haben und den wir heute auch in Hülle und Fülle in den Bookstores sehen. Das ist nämlich der Starvation Mode. Was bedeutet Starvation? Das ist Hunger. Hungermodus haben Menschen immer gehabt. Immer mal zwischendurch wenig Nahrungsverfügbarkeit, über gewisse Karenzzeiten hungern. Und dieser Hungermodus, der ist ja uns ja wie ein Buch ins Genom geschrieben. Zum Beispiel, indem wir dann eben gespeicherte Energieträger abbauen und daraus zum Beispiel Ketone bauen. Ja, viele kennen die ketogene Ernährung. Ich glaube, wir haben auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen. Und diese ketogene Ernährung ist eigentlich etwas völlig Normales, was in unserem Genom einprogrammiert ist, weil wir diesen ketogenen Stoffwechsel immer mal wieder zwischendurch gebraucht haben. Der ist uns abhanden gekommen in dem Moment, wo wir den Kühlschrank erfunden haben. Seitdem wir Nahrung immer verfügbar haben, das ist im Übrigen auch erst seit den 60er Jahren, also noch gar nicht so lange her, seit den 1960er Jahren hat praktisch jeder einen Kühlschrank zu Hause und kann die Nahrung eben über längere Zeit auch konservieren. Und deswegen müssen wir heute, Axel, wir müssen diesen Starvation-Modus künstlich produzieren. Wir müssen heute eine ketogene Ernährung mal zwischendurch durchführen oder wir müssen mal ins Fasten gehen, ja. Da gibt es ja auch ganze Bücher, Kurse und was weiß ich über das Thema Fasten. Warum machen wir das heute? Ja, weil der Organismus das immer mal gebraucht hat. So, und deswegen metabolische Flexibilität. Wir sind sehr flexibel in diesen vier Modi, die ich da definiert habe in dieser Publikation. Aber um das jetzt nochmal abzuschließen, heute nutzen wir von diesen vier Modi eigentlich nur noch zwei. Welche sind das? Das ist der Rest-Mode, wir bewegen uns nicht. Und das ist der Flight-Fight-Modus, wir haben chronisch mentalen Stress. Und diesen chronischen mentalen Stress befriedigen wir nicht mehr mit Bewegung, sondern mit Snickers, mit Mars, mit Kuchen, mit Süßigkeiten. Da wird dann in dem Büro wird dann die unterste Schublade gezogen, da liegen immer so ein paar Bounties oder was auch immer dort gerade schlummert. Und dann wird zur Kompensation wird gegessen.
So ist das. Jens, du nennst das in deinem Artikel auch die Epidemie der Stoffwechselerkrankungen, also die Ursache oder die Folgen aus dieser metabolischen Inflexibilität, die Epidemie der Stoffwechselerkrankungen. Du hast es eben gerade schon gesagt, wir bewegen uns nicht. Was können wir denn noch tun, damit wir aus dieser Inflexibilität, dieser metabolischen Inflexibilität wieder rauskommen?
Das habe ich in diesem Schriftstück, in dieser Publikation auch vorgeschlagen. Wir müssen diese Programme, die ich gerade definiert habe, wieder rekultivieren. Wir müssen uns erstmal bewusst machen, was bedeutet das eigentlich? Und dann überlegen, wie bekommen wir diese evolutionären Urprogramme, Urstoffwechselprogramme wieder in Alltag, in normale Trainingsprogramme, Ernährungsprogramme, Bewegungsprogramm, wie bekommen wir das integriert? Das machen Menschen heute zum Beispiel, indem sie mal eine Fastenwoche durchführen oder indem sie Intervallfasten durchführen, 16, 8 und so weiter. Warum sind die so publik geworden, so hoffähig geworden, so attraktiv geworden? Ja, weil das Genom praktisch nach diesen Programmen eigentlich schreit. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Überfluss. Ja, das haben schon die Adeligen im Mittelalter haben das schon gemerkt, dass die hatten ja ihre eigenen Ärzte und die haben sie auch gebraucht, weil die natürlich alle Gebrechen hatten, die wir heute auch sehen. Zum Beispiel Gicht, Gelenkerkrankungen, da kannst du jetzt ganz, ganz viel reinpacken, die Adeligen aufgrund dieses Überflusses, weil das waren ja die einzigen, die wirklich den Überfluss hatten damals im Mittelalter, an diesen Erkrankungen litten, die wir heute in der Fläche haben, ubiquitär, überall auf diesem Planeten, wo der Western Lifestyle Einzug hält, haben wir die gleichen Erkrankungen. So, also führen wir doch, und das war meine Grundüberlegung, also führen wir doch nicht eine falsche Ernährung durch oder ein falsches Bewegungsprogramm oder was auch immer, sondern wir führen einen falschen Lebensstil durch. Und dieser Lebensstil ist diametral gegenüber unseren einprogrammierten Programmen, die ich gerade kurz definiert habe.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal gerne meine metabolische Flexibilität bestimmen oder messen lassen, kann ich das? Gibt es da irgendwie ein Maß für diese metabolische Flexibilität? Gibt es sowas?
Ja, man kann das messen, man kann das vor allen Dingen indirekt messen. Und beispielsweise könnte man das messen mit einem respiratorischen Quotienten. Das können die meisten nicht, weil dafür brauchen wir eine Atemgasanalyse, eine Spirometrie oder Ergospirometrie. Die haben wir in der Regel nicht zur Verfügung. Das macht also in der Hinsicht keinen Sinn. Es wäre auf der Ebene der Stoffwechselmedizin wäre zum Beispiel der orale Glukosetoleranztest zu nennen. Oder was noch besser wäre, die Insulinresistenz zu messen. Das ist der sogenannte HOMA-Index. Da wird also das Insulin ins Verhältnis zu Glukose gesetzt. Und dieser HOMA-Index wird leider, leider, muss man sagen, viel zu wenig gemessen. Warum? Weil Insulin kostet 30 Euro. Und wir haben Axel im Vorfeld über das Opernhaus in Köln geschimpft, was inzwischen 1,5 Milliarden Euro aufgeworfen hat. Aber wir haben nicht das Geld für 30 Euro Insulinmessung, um einen präventivmedizinischen Marker zu haben, damit dann der Arzt, der Ernährungsberater, wer auch immer dann diese Werte interpretiert, diesen Menschen mitteilen kann, dass er auf dem besten Wege ist in eine Erkrankung oder in einer Erkrankungssituation oder eben auch als Verlaufsparameter, um durch entsprechende Ernährungs- und Bewegungsprogramme aus diesem Dilemma, aus diesem Milieu auch herauszukommen. Und das muss ja unser Ziel sein. Viele Menschen leben eben genau in diesem Milieu, in dem diese ganzen Zivilisationserkrankungen gedeihen. Und da rauszukommen, das ist keine Raketenwissenschaft. Das sind relativ einfache Maßnahmen, die dann am Ende dabei rauskommen. Das Schwierige, Axel, ist, diese Maßnahmen dann zur Routine zu machen, ja, zu einer Gewohnheit zu machen, seinen Alltag zu verändern. Kleine Veränderungen haben große Wirkungen. Und da sind wir dann bei einem großen Problem, dass eben der Mensch ungerne, ja, wie soll ich sagen, ungerne aus dem Quark kommt, ja, ungerne was verändert. Aber wir haben so einen natürlichen Widerstand gegen Veränderung und das hemmt uns sozusagen, diese Dinge in den Alltag umzusetzen.
Und ich glaube auch, weil die zum Teil die Schmerzen auch nicht groß genug sind. Also ich meine wirklich auch die körperlichen Schmerzen, weil zum Beispiel Diabetes ist ja ganz lange oder bleibt lange unerkannt, weil du merkst es halt erstmal nicht. Erst wenn es halt in Anführungszeichen zu spät ist, dann kommen halt auch körperliche Schmerzen dazu und auch körperliche Erscheinungen. Aber im Anfangsstadium merkst du es nicht. Und wir hatten es ja eben gerade gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder halt auch Diabetes-Erkrankungen, da sind ganz, ganz viele in Deutschland, die unentdeckt sind, weil die Leute natürlich, wie du sagst, ihren Insulinwert nicht bestimmen oder auch ihre Blutzuckerwerte nicht bestimmen oder auch nicht kennen oder auch nicht selber messen. Und von daher bleibt sowas natürlich viel auch nicht erkannt halt, ne?
Was ich jetzt seit einigen Jahren sehr häufig mache, auch mit meinen Kunden, die ich berate, ist so ein Glukosemonitoring. Diese einfachen Messsysteme gibt es in jeder Apotheke, kann man über 14 Tage, man klemmt sich das Ding an den Trizeps, das ist so eine kleine Nadel, die dann den Blutzucker permanent misst, in Verbindung mit einer App. Das heißt, man kann also immer wieder dieses Smartphone dranhalten und dann praktisch die Daten ziehen. Und das hat einen sehr schönen edukativen Charakter, weil man lernt dadurch, wie zum Beispiel Lebensmittel, Nahrungsmittel, Mahlzeiten oder auch Bewegungsinterventionen, also Trainingseinheiten beispielsweise, wie die auf den Blutzucker einzahlen. Geht der Blutzucker hoch, geht er runter? Wie stark steigt er an? Wie schnell fällt er wieder ab? Wie ist der Blutzuckerspiegel im Mittel, also über die gesamte 24 Stunden gesehen oder auch, was passiert nachts? Wir haben ja vor diesem System keine Möglichkeit gehabt, unsere Blutzuckerspiegel nachts zu messen. Das ist ja erst durch diese Systeme möglich. Das heißt, wir sehen hier, bekommen ein Screening über 24 Stunden unseres Blutzuckers und daran kann man natürlich sehr viel ablesen. Das mache ich mit meinen Kunden sehr häufig aus zwei Gründen. Einmal, um zu sehen, in welchem Stadium befindet man sich? Ist man schon vielleicht auf dem Weg in ein metabolisches Syndrom? Und B, als sozusagen Schulung für den Kunden, Klienten, Patienten, damit er lernt, was passiert eigentlich in meinen Blutgefäßen. Und du hast es ja eingangs erwähnt, die Nummer eins der Killererkrankungen sind immer noch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und hohe Blutzuckerspiegel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegen ganz eng zusammen. Das können wir nochmal in einer anderen Folge nochmal thematisieren. Aber wir hatten eigentlich deine Frage noch nicht beantwortet oder komplett beantwortet. Welche Messmöglichkeiten gibt es? Also dieses Glukosemonitoring wäre eine weitere Möglichkeit, aber braucht man auch nicht zum Arzt gehen. Das System kann man sich in jeder Apotheke besorgen. Oder was man auch machen kann, das ist so der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte. Dafür braucht man allerdings dann einen Hausarzt oder einen Heilpraktiker. Dafür muss ich dann Blut abnehmen. Das wäre dann der bioenergetische Gesundheitsindex. Und der bioenergetische Gesundheitsindex wurde von Frau König entwickelt aus Magdeburg, die auch ein Labor dafür hat. Und die ist Mitochondrien-Expertin. Und die hat sich jetzt Gedanken darüber gemacht, wie zum Beispiel bestimmte Zellen ihren Stoffwechsel verändern, wenn zum Beispiel der Körper unter Stress steht, wenn er im Überfluss lebt und so weiter und so fort. Also hier kann man vieles ablesen, was in meiner Zelle vorgeht, energetisch vorgeht, wie viel ATP-Produktion habe ich, also wie viel Energie kann ich produzieren in meinen Mitochondrien und wie viel nicht mitochondriale Atmung habe ich. Das muss man ganz kurz erklären. Die Energieproduktion in den Mitochondrien nennen wir Atmung und außerhalb der Mitochondrien nennen wir es Vergärung. Also Zellatmung, Zellvergärung. Und das hat damals in den 20er Jahren schon unser Nobelpreisträger Otto Warburg entdeckt. Was wir heute die Warburg-Hypothese nennen, oder die Hypothese ist es nicht, der Warburg-Effekt muss man besser sagen. Und der hat damals schon beschrieben, dafür gab es dann auch den Nobelpreis, dass eine Krebszelle nicht mehr atmet, sondern vergärt. Und Vergärung kann man nur mit Kohlenhydraten durchführen. Atmung führt man mit Kohlenhydraten und Fettsäuren durch, in der Hauptsache Fettsäuren. Das müsste man jetzt noch mal ein bisschen im Detail erklären, damit man dem Ganzen folgen kann, wenn man jetzt kein physiologisches Grundverständnis hat. Aber es geht ja um die Messmethoden. Du hattest ja nach den Messmethoden gefragt. Dieser bioenergetische Gesundheitsindex, der kann das indirekt messen. Wie gut ist deine Energieproduktion? Wie gut ist deine mitochondriale Atmung? Und die mitochondriale Atmung, also die ATP-Produktion in den Mitochondrien, ist ja einmal davon abhängig, wie gut funktioniert das in den Mitochondrien? Und zweitens ist sie davon abhängig, wie viele Mitochondrien hast du überhaupt? Denn auch das haben wir damals schon im ersten Studium gelernt in der Physiologie, dass Ausdauerreize der ideale Reiz sind für Mitochondrien, weil Mitochondrien haben eigene DNA, die können sich vervielfältigen. Idealer Reiz ist, damit mehr Mitochondrien aufgebaut werden. Und umso mehr Mitochondrien wir aufbauen, umso leichter fällt uns eine Belastung. Weil mehr Mitochondrien, mehr Energieproduktion, leichter zum Beispiel gegen den Wind Fahrrad zu fahren oder irgendeine andere Bewegung, ja, Treppen zu steigen oder was auch immer. Und wir wissen, Axel, das kann man natürlich jeden Tag wieder aufbauen. Dafür gibt es Training, dafür gibt es Trainer, die Trainingsprogramme schreiben, dafür gibt es Konzepte, die nach und nach peu à peu deine Leistungsfähigkeit wieder aufbauen. Jeder Mensch, egal wo er steht, kann seine Leistungsfähigkeit wieder aufbauen. Ja. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft. Für den einen ist es der Spaziergang, für den anderen ist es Brisk-Walking, für den nächsten ist es vielleicht langsames Joggen. Und für die, die schon trainiert sind, da sind es eben vielleicht Intervallprogramme, intensive Intervallprogramme, High-Intensity-Training, ja, hat auch sehr schöne Effekte. Und da haben wir natürlich in den Trainingsformen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn wir die auch noch mit Ernährung koppeln, mit Ernährung verbinden, dann haben wir nochmal Summationseffekte. Das heißt, dann funktioniert es nochmal viel besser und viel schneller.
Und da kommen wir jetzt genau auf meine Frage, nämlich, welche Ernährungsstrategien können denn dabei helfen, jetzt zum Beispiel diese metabolische Flexibilität wiederherzustellen oder zu unterstützen?
Du erinnerst dich, ich hatte vor einigen Minuten gesagt, wenn wir an der Zapfsäule stehen und das Falsche tanken, na, Diesel in einen Supermotor und Superbenzin in einen Trecker von mir aus, ja, dann passt das nicht. Wir müssen die richtige Nahrung für das entsprechende Bewegungsverhalten tanken. Jemand, der sich wenig bewegt, hat relativ wenig Kohlenhydratbedarf. Und genau das Gegenteil, Axel, passiert. Ich habe das jahrelang in den Kantinen beobachtet. Ja? Die Leute sitzen den ganzen Tag, sind schon morgens eine halbe Stunde im Auto gesessen, sitzen dann 4, 5 Stunden, gehen dann in die Kantine und essen was? Pasta, Bolognese, hohe Kohlenhydratmast. Ja? Die dein Organismus gar nicht verarbeiten kann, weil deine Glykogenspeicher voll sind und du gar keinen Bedarf hast an diesen hohen Kohlenhydratmengen. Das heißt, unser sitzender Lebensstil, Sedentary Revolution, so hieß ja auch mein Artikel, passt hier nicht mehr mit der Makronährstoffzusammensetzung zusammen. Und wir haben leider immer noch, und viele Menschen haben das leider auch immer noch im Hinterkopf, dass die Fettsäuren kardiovaskuläre Erkrankungen provozieren. Ja, das wurde 50, 60 Jahre so postuliert, die bösen Fette, ja. Eigentlich hat man das in den 50er Jahren auch schon gewusst, dass die Kohlenhydratmast eigentlich dafür verantwortlich ist für fast alle Zivilisationserkrankungen. Weil, und das muss man auch nochmal evolutionsbiologisch argumentieren, weil der Mensch noch nie so viel Kohlenhydrate zur Verfügung hatte wie in den letzten 200 Jahren seit der industriellen Revolution. Denn die Raffinationsprozesse, wie wir aus Zuckerrüben oder aus Zuckerrohr Zucker gewinnen, das haben wir erst vor knapp 200 Jahren entwickelt. Der Mensch ist aber schon mindestens 2,5 Millionen Jahre auf diesem Planeten. Das heißt, und da stimmt wieder dieser Spruch des Kardiologen, 99,8%, vielleicht ist es sogar mehr, haben wir diese Energiequelle gar nicht zur Verfügung gehabt. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil wir A, sie nicht mehr verbrauchen, Stichwort Typ-2-Muskelfasern, und B, essen wir einfach zu viel davon. Die ganzen Honiggläser, die du im Supermarkt findest, in den Regalen, die hängen nicht am Baum. Die kannst du auch nicht jagen und die kannst du auch nicht sammeln. Die gibt es nicht in der Natur. Ganz, ganz selten. Dann, wenn Obst reif ist, dann, wenn Honig durch Bienenvölker produziert werden, was selten vorkommt. Ja, die Naturvölker sind richtig geil auf diesen Honig. Das war früher, zu meiner Zeit, war das Kindergeburtstag. Heute haben wir diesen Kindergeburtstag jeden Tag und zwar nicht nur die Kinder, sondern die Erwachsenen gleich mit und deswegen laufen wir in diese absolute Stoffwechselkatastrophe hinein. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, wir brauchen für einen Großteil der Bevölkerung braucht eine Low Glycemic Index Ernährung oder eine besser gesagt Low Glycemic Load Ernährung, also eine Ernährung mit wenig leicht verdaulichen Kohlenhydraten. Ganz wichtig, das zu sagen, denn es geht nicht um Kohlenhydrate an sich. Es gibt ja die Ballaststoffe, die auch Kohlenhydrate sind. Es geht um die leicht verdaulichen Kohlenhydrate, die leicht verdaulichen Zuckermoleküle in Softdrinks, in Süßigkeiten, in Convenience Food, in verpackten Lebensmitteln und in diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, die du eingangs erwähnt hast. Die könnte man sich noch zum Teil leisten, wenn man sich mehr bewegen würde. Dann würde man sie nämlich in der Muskulatur gleich verstoffwechseln. Da wir das nicht tun, landen diese Zuckermoleküle irgendwo in den Blutgefäßen. Wir sehen es dann zum Beispiel beim Glukosemonitoring, dass eben die Blutzuckerwerte sehr, sehr hoch sind. Und daraus entwickelt sich die Insulinresistenz über einige Jahre. Und Insulinresistenz ist sozusagen der Vorbote für viele metabolische Erkrankungen. Aber die gute Message ist, wir können das sehr, sehr schnell ändern.
Ja, das ist so. Jens, an der Stelle vielen Dank wieder für die ausführlichen Recherchen und für deine Artikel. Nochmal kurz zusammengefasst, diese metabolische Flexibilität, die ist uns abhanden gekommen und der Appell von uns, lasst uns schauen, dass wir wieder ein Stück weit mehr diese metabolische Flexibilität bekommen. Wodurch bekommen wir sie? Durch Bewegung, Du hast es gesagt, es gibt verschiedene Bewegungsprogramme, Ernährungsprogramme natürlich auch, durch Bewegung, Ernährung natürlich, unseren Lebensstil etwas anpassen, etwas ändern. Und das Wichtigste, was du auch gesagt hast, wir können jederzeit damit anfangen und wir können auch auf jeder individuellen Leistungsstufe damit anfangen. Du hast es erwähnt, der Spaziergang ist der erste Anfang, das leichte oder schnelle Gehen, das leichte Joggen und für diejenigen, die etwas mehr machen wollen oder schon fitter sind, die können sich dann auch an Intervallprogramme rantrauen und damit auch ihre metabolische Flexibilität noch weiter erhöhen.
Genau. Ich will abschließend noch mal ganz kurz darlegen, modernes Leben, und ich habe das in dem Artikel Jäger-Sammler-Lebensstil genannt, weil wir kommen ja aus dem Lebensstil des Jägers und Sammlers und wahrscheinlich auch des Fischers, ja, das muss man vielleicht dazu addieren, denn Menschen haben immer gerne irgendwo an Gewässern gelebt, an Meeren gelebt, und das hat wahrscheinlich eben damit zu tun, dass wir einen sehr hohen Bedarf an Meeresnährstoffen haben, ja. Nährstoffe, die aus dem Meer kommen, aus Meeresfrüchten etc. Will ich aber jetzt nicht thematisieren. Ich will das nur noch mal kurz zusammenfassen, weil ich das in dem Artikel auch so zusammengefasst habe. Was bedeutet Jäger-Sammler-Lebensstil? Also wenn man einen Lebensstil führt, den man in der Natur durchführen muss, wo es also keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, wo es kein Geld gibt, wo wir wirklich von dem leben müssen, was die Natur uns hergibt. Und dann haben wir in diesem Lebensstil einen Wechsel zwischen Fasten und Nahrungsaufnahme. Wir haben teilweise viel Bewegung, wir haben Tage mit sehr viel Bewegung, mit Ausdauereinheiten, mit Krafteinheiten, und wir haben aber auch Tage, wo wir uns weniger bewegen. Klar, Menschen haben ja nicht den Sport erfunden, sondern den mussten wir ja später erst erfinden, in dem Moment, wo wir uns nicht mehr bewegt haben, ja, weil früher war Bewegung immer gleich Nahrungssuche. Intermittierendes Fasten haben wir immer durchführen müssen. Nutzung von Fett als Energieträger, Nutzung von Ketonen als Energieträger haben wir immer durchführen müssen. Akute Stressoren. Heute sind es chronische Stressoren. Früher waren es akute Stressoren. Eine kurzzeitige Bedrohung durch zum Beispiel Nahrungsmangel, durch Flüssigkeitsmangel, durch körperliche Bedrohung, das war der Normalzustand. Zufuhr von Zucker. Und hier spreche ich vom Haushaltszucker, vom raffinierten Zucker. Den hat es in der Vergangenheit überhaupt gar nicht gegeben. Einzige Ausnahme ist vielleicht der Honig. Denn es gibt auch Naturvölker, die einen Teil ihrer Nahrung über das Jahr über Honig decken, weil Honig besteht ja zu 90% aus Glukose und Fructose. Der Rest sind ein paar Vitamine, Aromastoffe etc. Und war geprägt letztendlich von einer hohen metabolischen Flexibilität. Also wir mussten uns immer mal wieder von anderen Nahrungssubstraten ernähren. Und heute das moderne Leben, dauerhafte Kalorienzufuhr, Bewegungsmangel, ständiges Sitzen, deswegen sedentary Lifestyle, hohe Mahlzeitenfrequenz, nicht mehr drei Mahlzeiten am Tag, dazwischen arbeiten, also körperliche Arbeit, heute nicht mehr körperliche Arbeit und 5 oder 10 Mahlzeiten. Dann Dominanz von Kohlenhydraten als Energiequelle. Chronischer Stress, hatte ich gerade schon gesagt, nicht akut, sondern chronisch. Finanzsorgen, Ärger mit dem Chef, Ärger mit dem Lebenspartner, Ärger mit der Regierung, Ärger mit was auch immer. Ja? Kann sich jeder selbst ausmalen. Dann ein hoher Zuckerkonsum. Da können wir auch noch mal ein bisschen näher drüber sprechen, weil Zucker ist nicht gleich Zucker. Und eben dadurch generiert eine hohe metabolische Inflexibilität. Und deswegen finde ich diesen Begriff auch so wichtig, dass auch viele Menschen diesen Begriff auch verstehen, denn der Wechsel, und das habe ich hoffentlich einigermaßen deutlich machen können, der Wechsel ist eigentlich normal. Das ständige Gleichmachen, die ständig gleiche Verfügbarkeit, das ständige Nichtbewegen, das ist nicht normal. Und das ist, Axel, auch ein bisschen unser Problem, was wir natürlich im Leistungssport haben. Leistungssport haben wir genau das andere Extrem. Da bewegen sich die Leistungssportler teilweise zu viel. In Sportarten, wo wir es nicht steuern können. Ja, wenn du am letzten Wochenende das US Open-Finale gesehen hast, da war dann ein Herr Djokovic nicht mehr dabei. Der ist mittlerweile 38, hat keine Vorbereitungsturniere mehr gespielt, ist also praktisch ohne Turniervorbereitung zu eins der größten Turniere der Welt gefahren und hat dort immerhin noch das Halbfinale erreicht. Aber seine metabolische Flexibilität und seine, vor allen Dingen seine Regenerationskapazität reicht jetzt nicht mehr aus, um mit den jungen Wilden, die 20, 21, 24 sind, da noch mitzuhalten. Gut, deshalb vielleicht nochmal abschließend, wir müssen bei den Leistungssportlern, die sind praktisch am anderen Extrem. Da muss man dann darauf achten, dass sie eben genügend Regeneration bekommen, den Rest-Mode, den ich erklärt habe, den wir eigentlich praktisch den ganzen Tag leben. Damit schließe ich mich auch ein Stück weit mit ein, denn ich sitze auch viel am Schreibtisch, muss künstlich sozusagen meine Bewegungspausen einbauen. Ich renne immer die Treppe rauf und runter, und versuche immer, mich zwischenzeitlich viel zu bewegen, damit ich nicht stundenlang hier vor dem blauen Bildschirm sitze.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort und nochmal ein schönes Stichwort Bewegung. Bewegung ist der Schlüssel. Du hast es auch nochmal in deinem Artikel erwähnt. Ganz am Ende steht drin, gelegentliches Auslassen von Mahlzeiten, das hatten wir gerade auch gesagt, und eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining mehrmals pro Woche, damit wir halt einfach nicht rosten. Das ist nämlich ein schönes Sprichwort. Wer rastet, der rostet. Und wenn man immer nur im Rest-Mode lebt, dann ist das dem Körper nicht zuträglich. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Jens, vielen, vielen Dank wieder für dieses sehr interessante, coole Thema, finde ich. Metabolische Flexibilität. Vielen Dank für deine Artikel. Vielen Dank für deine Recherchen. Vielen Dank an euch da draußen. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.